Darin gleichen sie der Gemeinde von Laodicea, die auch von sich behauptet: Ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Worauf ist die Gemeinde so stolz? Wenn wir so heute in die Kirchen und Gemeinden schauen, was sind die sichtbaren Werke, auf die die moderne Kirche stolz ist? Wir schauen zu den Gemeinden, in denen der Reichtum ist, Gemeinden, in denen so richtig was los ist, die glänzen mit wachsenden Mitgliederzahlen, die auch Kirchenferne auch anlocken können, die Angebote haben, für jeden ist was dabei, ein richtiger Publikumsmagnet. Da gibt es attraktive Gottesdienste, alle sind gut drauf, mitreisende Musik im Gottesdienst, ansprechende Predigten und evangelistische und diakonische Aktivitäten runden dieses tolle Programm ab. Es mangelt an nichts. In diesem Sinne ist Smyrna arm. Gemeint ist hier eine Armut im Geiste. Das heißt, die Gemeinde bemüht sich nicht, mehr zu sein, als sie ist. Allerdings auch nicht weniger. Smyrna lebt aus dem, was sie tatsächlich ist. Ihre Bedränger, Meister des Scheins, hingegen kommen ganz groß raus und drängen Smyrna an den Rand. Smyrna gerät in die scheinbare Bedeutungslosigkeit. Und darin besteht der erste Tod, die Marginalisierung. Die Bedränger spüren in ihrer scheinbaren Lebendigkeit nicht den satanischen Selbstbetrug. Von Blaise Pascal habe ich mal den Satz gehört: Wir begnügen uns nicht mit dem Leben, das wir aus unserem eigenen Sein haben. Wir wollen in der Vorstellung der anderen ein imaginäres Leben führen und darum strengen wir uns an, in Erscheinung zu treten. Diesen Kontrast zwischen Smyrna und ihren Bedrängern, Leben aus dem Sein, Leben aus dem Schein, beschreibt Jesus anschaulich im Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner in Lukas 18. Da sagt der Pharisäer bei sich selbst: Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste 2-mal die Woche. Ich gebe den 10. von all meinen Einkünften. Und wir könnten jetzt im Sinne des Gleichnisses von den Schafen und Böcken noch ergänzen: Ich arbeite ehrenamtlich für die Tafel. Ich engagiere mich in der Flüchtlingshilfe oder in der Obdachlosenunterstützung. Ich spende Kleider nach Bethel. Ich beteilige mich regelmäßig am Krankenhausbesuchsdienst oder mache Gefängniseinsätze mit unserem Chor und so weiter. Der Pharisäer ist stolz auf seine guten Werke. Er steht gut da. Vor sich selbst, vor den Leuten, vor Gott. Dagegen gibt der Zöllner ein armseliges Bild ab. Er wagt nicht einmal, die Augen zum Himmel zu erheben. Er schlägt an seine Brust mit der Bitte: O Gott, sei mir armen Versager gnädig. Und Jesus, wie urteilt er? Jesus urteilt völlig anders über Armut und Reichtum. Wie kommt Jesus zu seinem Urteil? Er erkennt den Unterschied zwischen Schein und Sein. Er schaut ins Herz. Im Alten Testament wird einmal zu Samuel gesagt von Gott: Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Jesus schaut ins Herz, Er kennt die Motivation. Er hat selbst einmal zu den Pharisäern gesagt: Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Jesus schaut ins Herz der Gemeinde von Smyrna und urteilt: Du bist aber reich. Die anderen verlästern dich wegen deiner Armut, du bist aber reich. Er schaut auch ins Herz der Gemeinde von Laodicea und sagt ihr auf den Kopf zu: Du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Was kritisiert Jesus hier? Welche Herzenshaltung kritisiert er? Ist er denn gegen gute Taten? Ist er gegen all die Aktivitäten? In dem Gleichnis von den Schafen und Böcken lobt er doch die guten Taten. Was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wie sollen wir das verstehen? Ich habe bei Paulus in 1. Korinther 13 was gefunden, was mich auf eine Spur gebracht hat. Da sagt er: Wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Das verstehe ich so: Ohne echte Liebe ist jede gute Tat wertlos. Vor den Augen der Menschen gibt es eigentlich keine größere Liebestat, als seinen gesamten Besitz an Bedürftige zu spenden oder gar sein Leben für einen anderen Menschen einzusetzen. Sogar Jesus sagt an anderer Stelle: Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Brüder. Und trotzdem behauptet Paulus hier, dass es möglich ist, all das Gute zu tun und trotzdem keine Liebe im Herzen zu haben. Das heißt, an dem äußeren Verhalten allein lässt sich nicht ablesen, ob jemand aus Liebe handelt oder aus einer anderen Motivation. Heißt das also, Jesus fordert die Liebe ein? Ich habe das Liebesgebot tatsächlich früher so verstanden als Aufforderung: Du musst lieben. Und ich habe gemerkt, ich kann das gar nicht. Da bin ich dran gescheitert, schon als Jugendliche. Und heute verstehe ich es ganz anders. Heute verstehe ich es so: Wenn du etwas tust, dann tu es aus Liebe. Das könnte im Umkehrschluss aber auch heißen: Wenn keine Liebe im Herzen da ist, dann tue auch nichts, das wie Liebe aussehen soll. Und bilde dir auch nicht ein, so hättest du das Liebesgebot erfüllt. Ja, wenn es keine anderen Gründe gibt, etwas zu tun, dann lass es lieber. Der Philosoph Max Scheler schreibt: Wer zum Beispiel seinem Nächsten nicht wohltun will, sodass es ihm auf die Realisierung dieses Wohles ankommt, sondern nur die Gelegenheit ergreift, in diesem Akt selbst gut zu sein oder Gutes zu tun, der ist nicht oder tut nicht wahrhaft gut, sondern ist in Wahrheit eine Spielart des Pharisäers, der vor sich selbst nur gut erscheinen will. Das ist die Herausforderung, in der Smyrna steht. Das ist ihre Bedrängnis. Es ist manchmal besser, nichts zu tun. Auch so könnte man Luthers Aufforderung an Melanchthon verstehen: Pecca fortita, sündige tapfer, aber noch tapferer glaube, dass Jesus dir vergeben hat. Und da könnten wir für Sündigen einsetzen, in bestimmten Fällen das Liebesgebot nicht befolgt zu haben. Dann weiß ich wenigstens, dass ich der Vergebung bedarf. Das weiß ich nämlich nicht, wenn ich mir fälschlich einbilde, geliebt zu haben. Dann sehe ich auch gar keinen Grund, um Vergebung zu bitten. Smyrna ist also in diesem Sinne keine aktive, handelnde Kirche. Deswegen steht sie so arm da. Wenn wir nichts tun, weil die Liebe im Herzen fehlt, dann sehen wir arm aus. So auch der Zöllner. Aber er steht dazu, dass er nicht lieben kann. Und so erhält er die Vergebung durch Jesus. Der Pharisäer sucht den Schein seiner Liebestat und darin verliert er die Vergebung. Die Gemeinde von Smyrna lebt im Sinne des Zöllners von der Vergebung. Und Jesus ermutigt sie, dabei zu bleiben. Darin liegt ihr ganzer Reichtum. Während er der scheinbar so reichen Gemeinde in Laodicea sagt: Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. So sprichwörtlich, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Gold, das im Feuer geläutert ist, wird auf seine Echtheit geprüft. Und auch Smyrna wird geprüft. In dieser Bedrängnis wird nicht das echte Leben zerstört, nur das Unechte wird verbrannt. Und das tut ganz schön weh, wenn diese glanzvolle Fassade zerfällt. Daran leiden wir auch, und das ist dieser erste Tod. Jesus sagt, und das ist eine Aufmunterung, sei getreu bis in diesen Tod, dass das Äußere, das, was eigentlich nicht zu dir gehört, was du nicht wirklich bist, wenn das verbrannt wird. Sei getreu bis in den Tod, dann werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer überwindet, dem wird kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Wenn die Hülle des Unechten nicht zerbricht, dann kann sich das echte Leben nicht wirklich entwickeln und wachsen. Das kennen wir vom Weizenkorn. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und diese Hülle von innen, von dem Leben, das da ist, von dem echten Leben aufgebrochen wird, dann bleibt es allein und stirbt. Das wäre dann der zweite Tod. Und Jesus sagt der Gemeinde, dass sie keine Sorge haben muss vor dem zweiten Tod, wenn sie überwindet. Die echte Liebe und gemeint ist ein ungeheucheltes Wollen, das nicht die eigene Heiligung im Blick hat, sondern das Wohl des anderen. Diese echte Liebe und das echte Leben wächst langsam in uns. So wie das Senfkorn ein kleines, unscheinbares Korn ist, aber wenn es dann im Boden aufgeht und wächst, wächst es zu einem großen Baum heran mit einer echten, lebendigen Krone, in der die Vögel des Himmels Nester bauen. Das ist für mich ein schönes Bild. Im Gegensatz zu einer aufgesetzten Krone für glanzvolle Leistungen ist diese Lebenskrone, die wirklich aus diesem kleinen Samenkorn wächst, eine echte Krone, die uns keiner mehr nehmen kann. Und das ist der Zuspruch, den Gott an diese Gemeinde richtet und an uns alle. Amen.